Wir kommen zum 16. Psalm in unserer Reihe durch die Psalmen. Psalm 16, da lesen wir wiederum den ganzen Psalm. Psalm 16, das ist das Wort unseres Gottes. Ein Miktam von David. Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, ist all mein Wohlgefallen. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer nicht spenden und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen. Wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sähe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, Herr, für das, was du uns heute Abend auch gibst als Nahrung für unseren Geist, für unsere Seele. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen zu dir erhebst, dass wir hören und verstehen, was du zu sagen hast. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wenn wir ganz kurz zurückdenken, Psalm 15 vom letzten Sonntag. Psalm 15 beantwortete die Frage, die er vorher selber gestellt hat, wer der Mensch ist, der es wagen kann, in Gottes Nähe zu kommen. Mehr noch, wer bei ihm wohnen, wer mit ihm Gemeinschaft haben darf. Und in diesem Psalm, Psalm 16, finden wir nun eigentlich die Antwort auf die Frage, was denn der Mensch davon hat, der bei Gott wohnen darf. Eigentlich beantwortet David die Frage bereits im zweiten Vers hier. Und die Antwort ist keine bescheidene. David sagt ohne Zurückhaltung, du, Jahwe, bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Und diese Aussage oder dieser Ausruf ist für mich eigentlich erstaunlich. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich kann einen solchen Satz nicht immer ehrlich und von ganzem Herzen zu Gott sagen, ohne zu heucheln. Wir singen das zwar manchmal in bestimmten Liedern so, aber ich frage, kannst du das wirklich ohne Zurückhaltung so sagen? Immer und immer wieder. Ich will nichts anderes haben, ich suche nichts anderes, in nichts anderem mein Glück, als darin, dass Gott bei mir ist. Kannst du das so gerade heraus sagen? Haben wir nicht viele Dinge, auf die wir auch als Christen nicht verzichten wollen, neben Gott? Gibt es nicht vieles, von dem wir, wenn wir ehrlich sind, sagen, ja, ich liebe Gott und ich möchte ihm gehorsam sein. Aber dazu möchte ich auch noch meinen Mann und meine Frau oder meine Freundin, mein schönes Auto, meine Kleider, meine Bibliothek, meinen Computer haben oder behalten. Oder vielleicht sagen wir, ich liebe Gott und ich möchte ihm gefallen. Und ich will auch gerne, wenn ich dann sterben sollte, zu ihm in den Himmel kommen, wo es kein Leid und kein Geschrei und keine Tränen und keine Sünde mehr gibt. Aber vorher möchte ich noch ein wenig hier leben und das genießen. Ich möchte heiraten, ich möchte Kinder und Enkel sehen, ich möchte mein Leben genießen hier auf dieser Welt. Ich kann nicht so einfach sagen, außer Gott brauche ich überhaupt nichts. Wenn wir aber mit voller Überzeugung sagen würden, du Herr bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir, dann sagen wir doch, dass wir alles andere sofort loslassen können, wenn wir nur den Herrn haben. Der Apostel Paulus, der sagte im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 21, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Der sagt auch Folgendes, 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 29 und folgende, dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, so seien, als hätten sie keine. Und die Weinenden, als weinten sie nicht. Und die sich Freuenden, als freuten sie sich nicht. Und die Kaufenden, als behielten sie es nicht. Und die, die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Und damit meint er, wir sollen frei sein von den Dingen dieser Welt. Wir dürfen sie nutzen und uns daran freuen, wir sollen sie genießen, wir sollen aber von ihnen innerlich so frei sein, dass wir sie jederzeit loslassen können. Wie kommen wir dahin, dass wir so leben können? Was ist das Geheimnis, das Paulus und David teilen, dass sie solche Dinge sagen können? Welche Antwort gibt uns David auf diese Frage in seinem 16. Psalm? Drei Dinge. Das erste ist ein Bekenntnis zu Gott machen oder haben. Zweitens dem Bekenntnis nachleben. Und drittens sich das Gute, das Gott gibt, vor Augen halten. Das Bekenntnis zu seinem Gott, das David hier macht, ausspricht, ist nicht eine Aussage über den perfekten Zustand seines Glaubens. Es ist nicht so, dass er sagt, ich habe es geschafft. Ich bin so weit gekommen, dass ich nur noch Gottes Gemeinschaft suche und nichts anderes. Nein, er spricht diesen Satz eigentlich mehr als eine Wahrheit aus, die er festhalten möchte. Zuerst betet er ja, bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Das heißt, halte du mich fest auf dem Weg, den ich eingeschlagen habe. Hilf, dass ich nach deinem Wohlgefallen leben kann. Und dann sagt er, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Das Gebet um Bewahrung und das Bekenntnis, du bist mein Herr, das hängt zusammen. Sobald ich das Bekenntnis ausgesprochen habe, werde ich mir bewusst, dass ich Gottes Hilfe brauche, um auch entsprechend zu leben. Wenn wir das genauer hinschauen, werden wir auch sehen, müssen wir sehen, dass David sein Bekenntnis, sein Bekenntnis erfolgt der Erkenntnis. Zuerst ist die Erkenntnis und dann kommt das Bekenntnis. Erst nachdem David erkannt hat, dass er kein Glück hat, dass es kein Glück für ihn gibt, außer Jahwe, seinem Gott, Da hat er dann bekannt, du bist mein Herr. Es ist wichtig, dass wir das sehen. Ein Bekenntnis, so eben das Bekenntnis unseres Glaubens, ist nicht eine Aussage darüber, wie wir uns fühlen. Oder eine Aussage über den aktuellen Zustand unseres Glaubens. Ein Bekenntnis ist eine Aussage über das, was ich als wahr erkannt habe und festhalten möchte. Und damit hängt natürlich der Wunsch zusammen, dass ich möglichst immer passend zu diesem Bekenntnis leben kann. Aber wenn ich bekenne, was ich glaube, sage ich damit noch nicht, dass ich auch in jeder Minute meines Lebens die feste Überzeugung und das passende Gefühl im Herzen habe. Es ist eher so, je länger ich mit meinem Bekenntnis unterwegs bin, desto mehr erkenne ich, wie schwach ich bin. Und wie ich auch in Gefahr bin, in Zweifel zu geraten und wie leicht ich versucht werden kann, mein Glück an einem anderen Ort zu suchen als bei meinem Gott. Und David weiß das sehr gut. Er schrieb diesen Psalm ja nicht am Anfang seines Glaubenslebens, sondern als gereifter Gläubiger schrieb er das auf, hat er das gedichtet, hat es in dichterische Form gebracht, wohl überlegte Worte, nachdem er seine eigene Schwachheit und Versuchbarkeit erkannt hatte und auch erfahren hatte. Und darum betet er um Gottes Bewahrung im Zusammenhang mit seinem Bekenntnis. Nun, zu dem Gebet um Bewahrung gehört auch die eigene Absicht und Bemühung, entsprechend seinem Bekenntnis zu leben. Wenn David betet, bewahre mich Gott, und Gott als seinen Herrn und sein einziges Glück bekennt, dann beschreibt er anschließend auch noch, was er mit diesem Bekenntnis und dieser Erkenntnis anfängt. Und in dem Gebet, bewahre mich, ist auch enthalten, bewahre mich dabei zu bleiben, dass ich sage, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Herr, bewahre mich, dass ich dabei bleibe. David bittet Gott eigentlich, hilf mir, dass ich das, was ich bekannt habe, auch immer weiter bekenne und festhalte. Und dann weiter im Vers 3 sagt er etwas, das ganz eng mit dem Satz davor zusammenhängt. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, ist all mein Wohlgefallen. Das ist die Folge der Erkenntnis und des Bekenntnisses, dass Gott der Herr ist und dass er das einzig wahre Glück ist. Wer dahin gekommen ist, dass er Gott wahrhaft liebt, der wird auch seine auserwählten Heiligen lieben, die ihm jetzt Brüder und Schwestern geworden sind. Die wird er lieben und Wohlgefallen an ihnen haben. Und so schreibt der Apostel Johannes, 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 20, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und diese Liebe zu den Geschwistern im Glauben ist nicht etwas, das wir ja selber produzieren müssen. Es ist etwas, das aus der Gemeinschaft mit Gott und der Liebe zu Gott folgt, daraus wächst. Das ist etwas, das vom Heiligen Geist geschaffen ist. Es ist Frucht des Geistes in unserem Leben. Aber es ist dennoch etwas, das wir auch aktiv pflegen müssen. Sozusagen diese Pflanze müssen wir pflegen, damit die Frucht richtig wachsen kann. Auch das ist in Davids Gebet hier inbegriffen. Bewahre mich Gott, dass ich mein Glück allein bei dir sehe und dass mein Wohlgefallen, meine Liebe zu allen Heiligen bestehen bleibt. Und dazu gehört dann, dass wir das Wohlgefallen, diese Liebe eben nähren. Wir tun das, indem wir die Gemeinschaft nicht nur mit Gott, sondern eben auch mit seinen Heiligen suchen und pflegen. Wir sind einander gegeben als seine Heiligen. Er hat uns einander gegeben. Wir sind nicht einfach so nebeneinander im Stuhl am Sonntag, sondern Gott hat uns einander gegeben, damit wir füreinander da sein können, einander helfen können, den Glauben zu pflegen und Gott zu lieben und anzubeten, mehr und mehr ihn zu erkennen. Lasst uns aufeinander Acht haben, uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Heute müsste man vielleicht sagen, wie es bei vielen Sitte geworden ist, sondern einander ermutigen. Dazu kommen wir zusammen. Und dann, ebenso wichtig, sagt David nicht nur, was er liebt, sondern auch, was er ablehnt. Das gehört auch zu unserem Bekenntnis, dass wir bekennen, was wir ablehnen. Zum Bekennen gehört auch das Verwerfen. Das sieht man gut auch in alten christlichen Bekenntnissen oder zum Beispiel in der Dordrechter Lehrregel. Da wird bekannt und verworfen. Da ist immer abwechslungsweise ein Satz, wo es heißt, wir bekennen und dann wir verwerfen. Das gehört dazu. David sagt, ich habe erkannt, dass das Schielen nach anderen Göttern, nach anderen Quellen des Glücks und der Sicherheit nichts als Leid bringt. Und darum verwerfe ich das. Ich will mein Glück allein bei meinem Gott suchen. Das heißt auch, ich will alle anderen konsequent ablehnen. Diejenigen, die andere Götter suchen und anbeten, die werden immer wieder probieren, uns von unserem Gott abzulenken, unseren Blick in die Welt und in ihre leeren Versprechungen zu lenken. Die Welt will auch unsere Liebe gewinnen oder wiedergewinnen. Das ist ständig da. Ich bin sicher, das merkt ihr auch, oder nicht? Die Welt will uns weismachen, dass beides möglich ist, Gott und die Welt zu lieben. Das ist ein Irrtum. Wir können nicht beides gleichzeitig tun. So lehrt uns der Herr, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, dann ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und Jakobus schreibt, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. So ernste Worte. Nun, was tut David? Was tut er, um sein Bekenntnis festzuhalten und zu pflegen, seine Liebe zu Gott und seine Erkenntnis, dass sein Glück allein bei Gott zu finden ist? Kurz gesagt, die Antwort, er hält sich vor Augen, was er an seinem Gott hat. David hält sich vor Augen, was er an seinem Gott hat. Und das finden wir nicht nur bei David, oder? Wir finden das in vielen Briefen der Apostel, da wird zuerst immer ausführlich gesagt und gezeigt, was wir an Gott haben. Ich denke, ihr habt heute Morgen auch etwas darüber schon gehört, über diese Fülle, die wir in Christus haben. David hält sich das vor Augen. Er sagt, der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Das Teil meines Erbes, das ist ein Ausdruck, der gebraucht wurde, um das Stück Land zu bezeichnen, das den Stämmen Israels zugeeignet wurde, nachdem Josua das Volk ins verheißene Land hineingeführt hatte. Und der Becher, der ist ein Bild für all das, was uns nährt und erfreut. Und erfrischt. Worüber David sich hier freut, was er sich vor Augen hält, sind nicht die guten Gaben, die der Herr ihm gibt, erstaunlicherweise, so wie ein Kind sich auf die Großmutter freut, die auf Besuch kommt oder dass es besucht, die es besucht. Es freut sich auf die Sachen, die die Großmutter mitbringt, natürlich. David sagt, dass der Herr selbst sein Erbteil und sein Becher ist. David liebt und sucht nicht zuerst die Gaben, sondern den Geber. Er sucht den Herrn selbst. All die Dinge, über die er dann frohlockt, die hat er im Herrn. Weil er den Herrn hat, hat er alles. Und das erinnert daran, dass dem Stamm Levi bei der Landverteilung wurde diesem Stamm gesagt, in ihrem Land sollst du nichts erben und sollst keinen Anteil in ihrer Mitte haben. Ich bin der Anteil, den du hast, und dein Erbe inmitten der Söhne Israels. Gott selbst ist der Anteil. In ihm haben sie all das, was sie brauchen. David preist, was er im Herrn hat. Er will nichts anderes und er will nichts mehr. Er sagt, die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Ich bin zufrieden, den Herrn zu haben. Ich begehre nichts mehr anderes. Ab Vers 7 dann beschreibt er, was er im Herrn hat. Und das facht seinen Lobpreis an. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Weil David den Herrn hat, darum hat er Unterweisung. Wegweisung für sein Leben. Unterweisung in der Erkenntnis Gottes. Durch diese Unterweisung, die der Herr ihm gibt, auch durch seinen Geist, erkennt er den Herrn mehr und mehr. Er kennt seine Herrlichkeit und sieht immer mehr, was er in ihm hat. Weil der Herr durch den Geist Gottes in ihm lebt, hat er diese Wegweisung in seinem Inneren. Und dieser Herr ist Christus, der selbst das Wort Gottes ist. An anderer Stelle betet David in Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, und ein Licht auf deinem Weg, auf meinem Weg. Und über dieses Wort lesen wir auch bei Paulus im 2. Timotheusbrief 3, Vers 16 und 17, dass es uns gegeben ist zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wir brauchen nichts außerdem. Jemand, der wie David den Herrn hat und damit das Wort Gottes hat, dem fehlt nichts, um dem Wesen Christi näher zu kommen, ihm ähnlicher zu werden, nach Gottes Willen zu leben und zu seiner eigenen Glückseligkeit erbaut zu werden. Das ist das höchste Ziel des Menschen, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und David frohlockt weiter. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist. Darum werde ich nicht wanken. Und auch mein Fleisch wird in Sicherheit wohnen. Die Einheit mit dem Herrn gibt Halt und Sicherheit. Ich werde nicht wanken. Das heißt, ich werde feststehen. Nicht, weil ich als Gläubiger die Tricks kenne, durch die ich einen sicheren Stand im Leben bekomme, durch die ich alle Gefahren sicher überstehe. Nein, sondern weil der Herr zu meiner Rechten ist. Er ist es, der mich hält. Nicht ich, der sich selbst trainiert im christlichen Wandel. Es ist der Herr, der mich hält. Und das kann wohl heißen, dass er mich in Situationen kommen lässt, die mich umwerfen. Durch solche kann er mir gerade zeigen, wie ich zu sehr auf mich selbst vertraut habe, um mich dann durch seine Kraft aufzurichten. Nicht meine Kraft. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Das heißt, er erhält und bewahrt auch mein leibliches Leben. Der Leib wird ja sogar auferstehen zum ewigen Leben. In Einheit mit dem Herrn zu leben bedeutet nicht, dass wir keine menschlichen oder keine äußerlichen Bedürfnisse haben. Es bedeutet vielmehr, dass wir auch diese in seiner Hand wissen und ihn dafür sorgen lassen. Und das kann heißen, dass wir unsere eigenen Vorstellungen von Sicherheit und Wohlstand loslassen müssen und darauf vertrauen, dass er viel besser weiß, wie für unsere Bedürfnisse am besten gesorgt ist. Der Herr weiß, ob wir in diesem Jahr noch oder im nächsten Jahr, ob wir da ein größeres finanzielles Polster brauchen. Ob wir diese oder jene Menschen als Stütze brauchen. Ob wir dieses Auto, diese Kleider, diese Bücher, elektronische Helfer und so weiter, ob wir das brauchen, um glücklich, sicher und geborgen zu sein. Wenn wir unser Glück und unsere Sicherheit von diesen Dingen oder Menschen erwarten, dann sind wir verloren. Der Herr ist unser Hirte, und wenn er unser Hirte ist, dann wird uns nichts mangeln. Und schließlich preist David den Herrn, weil er weiß, dass er durch ihn vor dem ewigen Tod bewahrt ist. Du wirst meine Seele nicht im Scheol, das heißt im Totenreich oder in der Hölle, lassen. Du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Grube sähe. David weiß, durch die Einheit mit dem Herrn hat er das ewige Leben. Der Apostel Petrus erklärt in seiner ersten Predigt am Pfingsten, dass dieses Wort für den Herrn Jesus gilt. David hat hier prophetisch von ihm gesprochen. Aber weil Christus unser Haupt ist, der uns sein Leben gibt, gilt das auch für uns. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und David schließt sein Gebet ab, er fasst zusammen, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Können wir ihm nicht von ganzem Herzen zustimmen? Wenn wir wie David bekennen, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir, dann gilt für uns auch alles, was er noch im Psalm sagt oder sagte. Wir leben in einer liebenden und wohltuenden Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Wir werden nicht mehr betrogen durch die Verlockungen und vermeintlichen Sicherheiten der Welt. Wir haben eine sichere Wegweisung durch Gottes wunderbares Wort. Wir erfahren Halt und Sicherheit durch die Hand des Herrn, die uns in diesem Leben festhält. Und wir haben die Perspektive der wunderbaren Hoffnung des ewigen Lebens. Kannst du dir etwas Besseres vorstellen? Willst du zurück? Es Das habe ich mich oft gefragt als junger Christ, ganz am Anfang, als ich merkte, dass ich verschiedene Dinge loslassen musste. Und ich wollte sie festhalten, Dinge aus dem alten Leben. Und dann habe ich mich selber immer wieder gefragt, willst du zurück? Nein, ich will nicht mehr zurück. Ich will bei diesem Herrn bleiben, der mich festhält und der mein Leben so wunderbar gesegnet hat. Gibt es eine bessere Hoffnung, um auch die vielen Herausforderungen unseres Alltags, vielleicht schweren Alltags, zu bestehen? Gibt es eine bessere Aussicht, um zuversichtlich in die Zukunft zu gehen? Nein! Gepriesen sei der Herr dafür. Amen.